Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diagnose Zukunft. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, Rudolf Dück, CIO des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie KI beim UKSH eingesetzt wird, wie die Gesamtstrategie aussieht und wie man ganz konkret in der Klinik zu einem erfolgreichen Einsatz von KI kommt. Rudi, ich freue mich sehr, dass du da bist und lass uns gerne so anfangen. Stell dich doch einfach einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor.
Super, ja, danke Maximilian. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung hier. Mein Name ist Rudi Dück, ich bin CIO des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und gleichzeitig auch Geschäftsführer der IT-Service-Gesellschaft. Wir haben nämlich eine ausgegründete Service-Gesellschaft, in der die IT des UKSH versorgt. Das bedeutet, unsere Mission ist es, Spitzen-IT für Spitzenmedizin bereitzustellen. Wir verstehen uns auch eben nicht nur als Servicedienstleister, sondern als Impulsgeber und Treiber der digitalen Transformation des Universitätsklinikums. Und vor dem Hintergrund sind unsere Aufgaben im Wesentlichen neben dem Betrieb der ganz normalen IT-Services, das Thema Cloud-Strategie, das Thema Daten- und KI-Strategien beispielsweise, aber auch Cybersecurity und all diese Themen, die da eben heute zustande kommen.
Jetzt hast du da gerade schon so viele interessante Sachen angesprochen. Ich würde ganz gerne, wo wir bei Strategie sind, auch direkt mal mit dem Thema einsteigen. Wir sehen alle, glaube ich, gerade, was für einen großen Einfluss künstliche Intelligenz auf verschiedene Bereiche hat. Nichtsdestotrotz scheinen viele Kliniken da immer noch relativ am Anfang zu stehen, wie sie das Thema wirklich geordnet angehen. Was für eine Rolle nimmt KI bei euch in der Gesamtstrategie ein?
Eine ziemlich große Rolle mittlerweile, aber das ist ganz interessant. Wir haben vor einiger Zeit mal beschlossen, dass wir keine dedizierte KI-Strategie benötigen, weil bei uns eigentlich KI in allen Bereichen mitschwingt. Das heißt also, wir wollten es Mainstream in allen Bereichen. Das war so die Erkenntnis nach der ersten KI-Welle. Und ich würde so sagen, die erste KI-Welle, die war noch relativ vergleichbar einfach auch zu handhaben. Da ging es darum, dass coole KI-Apps beispielsweise zur Verfügung standen oder Algorithmen, auch im Bereich der Bilderkennung. Das waren alles für sich isolierte Anwendungsfälle. Und die haben uns ziemlich überrollt. Und vor dem Hintergrund haben wir ein Innovationsmanagement ins Leben gerufen, um der Lage Herr zu werden. Und in dem Moment haben wir gesagt, hey, das ist eine Graswurzelbewegung. Wir können in 5 Jahren gar nicht sagen, wo wir eigentlich stehen mit dem Thema KI. Und deshalb ist es eigentlich unmöglich, wirklich eine KI-Strategie auf die Beine zu bringen. Jetzt ist die zweite Rolle angerollt und da geht es viel stärker darum, KI in die Unternehmensprozesse zu bekommen, das heißt zu integrieren in die Abläufe. Das ist eine viel größere Herausforderung und da bedarf es eigentlich eindeutig einer Strategie und dementsprechend haben wir mittlerweile auch eine KI-Strategie, die relativ vielschichtig ist. Das heißt, wir haben verschiedene Projekte, die das Ganze unterstützen und verschiedene Ziele für die verschiedenen Berufsgruppen im Universitätsklinikum und im Arbeitsalltag nimmt das mittlerweile einen sehr großen Anteil an, das Thema KI. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob das so in der Form auch bleiben wird, weil da ist ein Hype. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen, aber viel wird auch bleiben. Und es wird einfach verändern und es wird auch disruptiv verändern. Und dem wollen wir uns stellen, diese Herausforderung. Das heißt, wir wollen es mitgestalten, statt am Ende davon gestaltet zu werden. Genau, ja, und dementsprechend, also wir haben im Grunde genommen verschiedene Handlungsstränge, das heißt Datenplattformen beispielsweise, um Daten bereitzustellen für KI-Verfahren, Clinical Data Repository, so mal als Schlagwort, aber auch darüber hinaus beispielsweise unseren Medizinerinnen und Medizinern einen digitalen Chatbot zur Verfügung zu stellen, also ich sag mal so etwas wie Gemini oder ChatGPT für die Hosentasche in Verbindung mit den Patientendaten, das ist unser großes Ziel, daran arbeiten wir auch schon und haben dort schon große Zwischenerfolge auch und haben eine Gruppe von Ärzten etabliert, also erfahrene Mediziner sollen das ganz bewusst einfach auch sein, die mitgestalten wollen, mitgestalten können auch, also auch ein Standing haben in der Klinik. Wir nennen sie die IT-Docs und diese IT-Docs, die haben wir Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen als Gruppe. Die sind immer unsere First Mover im Grunde genommen. Das heißt, wir pilotieren bei denen all diese Themen und die haben beispielsweise schon die erste Variante dieses Chatbots schon zur Verfügung und können den im klinischen Alltag auch testen.
Jetzt hast du gerade schon das Hype-Thema so ein bisschen angesprochen. KI, genauso wie jede andere Technologie und auch früher noch, ich sag mal, die gute alte Digitalisierung, soll ja nie Selbstzweck sein, sondern immer auch irgendwie einen Prozessmehrwert für irgendjemanden liefern oder ein verbessertes Medical Outcome etc. Ein Grund, warum dieser Hype ja zu einem gewissen Grad auch entstanden ist, ist, weil man irgendwie spürt, dass KI in der Natur der Technologie ganz neue Level von Wertschöpfung in manchen Bereichen ermöglicht. Würdest du das A, erstmal auch so sehen für die klinische Arbeit und B, was sind da im Rahmen eurer Strategie, so ich sag mal, die Top-Prioritäten, auf die ihr euch konzentriert, um solche Mehrwerte auch möglich zu machen?
Ja, also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze und das betrifft gar nicht nur das Thema KI, sondern im Grunde genommen das ganze Thema der Digitalisierung. Da haben wir im Grunde genommen drei Schwerpunkte. Und zwar der eine Schwerpunkt ist Medical Outcome, also ich sag mal die Versorgungsverbesserung, wenn man so will, als klares Ziel. Bessere Diagnosen, schnellere Diagnosen beispielsweise, aber auch, also beim schnelleren Diagnosen sind wir auch ganz schon stark bei dem Thema Wirtschaftlichkeit und beim dritten Thema sind wir beim Thema Effizienz. Das heißt also, wir gucken, dass wir, wenn wir Projekte in unser Portfolio aufnehmen, dass die klar diesen Zielen folgen, also entweder wirklich die medizinische Qualität zu verbessern, State of the Art, ich sage mal Stichwort Spitzenmedizin, oder aber eben auch wirtschaftliche Effekte haben, also viel effizienter uns in die Lage versetzen, Dienste zu erbringen. Und das benötigen wir im Übrigen auch. Und das ist sogar vielleicht fast mittlerweile sogar noch die wichtigere Rolle, weil wir zukünftig gar nicht mehr die Personen und die Anzahl der Personen und Fachkräfte haben werden, um die medizinische Versorgung auf diesem Niveau aufrechterhalten zu können. Ich sage mal Stichwort Babyboomer, da geht eine riesige Welle von Fachkräften demnächst in den Ruhestand. Da folgt aber nichts. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Überalterung der Gesellschaft, Überalterung, zumindest die Pyramide, die kehrt sich um im Grunde genommen. Das heißt, wir haben immer mehr Patienten zu versorgen. Die Anzahl der Komorbidität nimmt zu und dementsprechend werden die Fälle komplexer. Medizin als solches wird teurer. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, wirklich alle Chancen zu ergreifen, die uns da unter anderem eben auch das Thema KI bietet.
Und rein technologisch, wenn wir jetzt über Medical Outcome versus Effizienz sprechen, so alles, was in den medizinischen Bereich reingeht, hat ja relativ schnell auch die Gefahr, unter die Medical Device Regulation zu fallen, sobald man dann mit Prädiktion oder ähnlichen Themen ist. Priorisiert er da aktiv auch nach sozusagen diesen regulatorischen Aspekten, einfach weil der Effort größer ist oder vielleicht das, ich nenne es mal, Aufwands-Nutzen-Verhältnis ein anderes ist?
Ja, absolut. Auch das wiederum nicht nur für die KI-Projekte, sondern bei allen Digitalisierungsprojekten ist in der Bewertung, wir haben so ein Projekt-Portfolio-Management, in dem wir so eine Nutzwertanalyse auch beispielsweise auch mit einbauen. Und da ist das Thema der Komplexität und des Umsetzungsrisikos immer mitgegeben. So, das heißt, da wird immer ins Verhältnis gesetzt, auf der einen Seite der Nutzen, auf der anderen Seite eben auch die Risiken oder die Herausforderungen. Und in der Folge gibt es dann, wir berechnen so eine Art Scorewert und diese Scorewerte sind eine Vorschlagsliste, die bei uns in die IT-Kommission gehen, die wir dann vertreten dort und dort wird dann die Entscheidung getroffen, was tatsächlich gemacht wird. Aber das bezieht sich ganz explizit eben auch auf die KI-Projekte und wir haben ja schon einiges gemacht, auch schon ausprobiert, einiges auch schon verworfen und da ist es umso wichtiger, weil das ist, wir haben da vorhin schon gesagt, das ist schon so eine Art Hype-Thema und da erlebt man dann häufig auch, dass das, was man am Ende bekommt, also gerade die Integration in die Prozesse eigentlich die große Herausforderung ist, mal eben so ein Schnellboot zu bauen, mal eben so schnell mal, ich habe da mal was entwickelt und das kann man doch eigentlich ganz cool nutzen, da ist immer dieses eigentlich mit dabei. Wenn man sich das eigentlich mal anguckt, dann wird es immer schwierig. Ja. Und insofern ist das definitiv ein Thema. Man muss auch sagen, ich hatte ja eben gesagt, dieser digitale Assistent, also dieses Gemini für den Arzt in Verbindung mit den Patientendaten, ist ja auch eine Art von künstlicher Intelligenz, die die persönliche Produktivität steigern kann. Und dann gibt es etwas, was institutionalisiert ist, was also stark in den Prozessen verankert ist. Und das muss man auch mal getrennt voneinander betrachten, weil da ist es deutlich komplexer und schwieriger, wirklich den Effort auch zu bekommen. Ne? Und ich glaube auch, dass die Akzeptanz bei den Dingen, die man persönlich nutzt, einfach höher ist, weil man es selber beeinflussen kann, als bei den Themen, die man dann als Unternehmen eben zur Verfügung stellt. Das Usability beispielsweise ein wichtiges Schlagwort. Aber du hast ja eben das Thema der Medical Device Directive nochmal thematisiert und da liegt auch nahe, nochmal einen Bogen zu schlagen zum Thema AI Act, Regulatorik im Allgemeinen. Und da muss ich ganz offen sagen, ich bin nicht der größte Freund des AI-Acts, zumindest in der Ausprägung, wie er sich eben auch darstellt, weil das eben ein rein risikobasierter Ansatz ist und überhaupt nicht die Chancen betrachtet. Ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass wir in Europa so etwas wie eine KI-Strategie hätten, um dort wirklich an der Spitze dieser Entwicklung bleiben zu können. Ne? Und ich habe mich letztens mal unterhalten mit einem Professor der UZL für den Bereich Medizin, Informatik und Ethik und über andere Bereiche der Welt, wie die damit umgehen und er sagte, ja, es gibt auch andere Bereiche, also Japan beispielsweise hat auch ein KI-Gesetz, wobei sich das anders ausprägt, da geht es eher darum, wann, wie, wo eigentlich AI gelehrt wird, also an den Schulen, Universitäten, welche Inhalte es dabei gibt. Und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr guter Ansatz, weil es einfach stärkt das Individuum und die Kompetenz und das brauchen wir eigentlich. AI-Literacy könnte man es eben auch nennen, das fände ich viel wichtiger, statt zu sagen, wir brauchen irgendwie Vorgaben, um jedes Restrisiko eliminieren zu wollen. Und das ist halt für ein großes Risiko und eben auch eine starke Innovationsbremse. Gerade der AI-Act, der in sich wiederum auch unklar ist an vielen Stellen, der Überschneidung hat zur Medical Device Directive, zur EU-Datenschutzgrundverordnung und so weiter und so fort. Und da gibt es so viel Rechtsunsicherheit, die man da gerade aktuell mit schafft. Das ist ein hohes Risiko. Ich kann nur fürs UKSH jetzt in diesem Fall sprechen. Wir haben im UKSH selbst 6 Personalvertretungen. Wir haben noch Tochtergesellschaft mit Personalvertretungen. Das alles ist mitbestimmungspflichtig. Da kann man sich vorstellen, wie komplex, wie herausfordernd auch diese Abstimmungen einfach auch sind. Vor allem, weil man diese Rechtsunsicherheit mit dem AI-Act hat. Und der AI-Act, der ist zwar in Teilen auch schon in Kraft getreten, aber bis heute ist noch nicht mal klar, welche Aufsichtsbehörde in Deutschland überhaupt zuständig dafür ist. Ja, das heißt also, wir haben da ein Gesetz geschaffen und wissen noch gar nicht, was es eigentlich tun wird. Ne? Und ich würde mir wünschen, dass wir eben viel stärker auf die Menschen setzen, die es später umsetzen. Die Medizinerinnen und Mediziner für Medizinstudium braucht man Numerus Clausus. Zumindest in der Theorie sind das die schlauesten Menschen, die wir haben in Deutschland, kann man so sagen. Und trauen denen aber nicht zu, eine gewisse Kompetenz zu haben in der Nutzung dieser Mittel. Also ich würde mir viel stärker wünschen, dass wir eben auf das Thema Kompetenzvermittlung setzen und dann sagen, du kannst das nutzen, du solltest nur wissen, wie es funktioniert und was das für deine Arbeit auch bedeutet. Aber wir versuchen halt auch immer gleich wieder so jegliche Verantwortung vom Individuum wegzunehmen und irgendwie muss die Institution immer alles auffangen. Und das führt dann eben dazu, dass man sich rechtlich mehr und mehr und mehr absichert. Und wir haben beispielsweise mittlerweile im Aufnahmeprozess immer komplexere Prozesse auch, weil wir einfach aufklären müssen, Datennutzung, Forschungsdaten beispielsweise und so weiter und so fort. Wir brauchen bald Juristen für den Aufnahmeprozess. Ja. Ne? Also ganz so weit ist es noch nicht. Ne? Aber wir müssen einfach aufpassen und das mit so ein bisschen Augenmaß eben auch betreiben. Und deshalb versuchen wir den AI-Act auch möglichst pragmatisch umzusetzen bei uns.
Ich glaube, du sprichst da was ganz, ganz Wichtiges an. In Deutschland und in Europa kriegt man, glaube ich, an ganz vielen Stellen mittlerweile das Gefühl, dass wir immer so ein bisschen die Opportunitätskosten von dem erfolgreichen Fall irgendwie vernachlässigen. Also man geht immer von diesen Risiken aus, aber auch sozusagen nicht kompetitiv zu sein in dem Bereich an sich ist ja ein riesiges Risiko.
Definitiv.
Und ich meine, es gibt da auch sicherlich kontroverse Bereiche, in die man reinschlittern kann, aber selbst bei Pharmaforschung und Co. könnte man ja auch sagen, lohnt sich nicht mehr Risiko, weil zum Schluss gibt es jedes Jahr Menschen, die an Krankheiten sterben, die wir vielleicht, wenn wir schneller forschen würden, auch schneller heilen könnten.
Absolut.
Und diese ganze Debatte, die scheint sich irgendwie in all diesen, ich sag mal, Regularien immer wieder so ein bisschen zu wiederholen.
Du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, nämlich das Thema der Pharmakologie. Da haben wir diese Probleme im Grunde genommen schon weitgehend gelöst. Sicherlich ist das moralisch, ethisch immer wieder eine schwierige Diskussion und das müssen wir auch gesellschaftlich irgendwie führen. Wie lange können wir es uns eigentlich leisten, diese Chancen nicht zu nutzen, alle voll zu nutzen? In der Pharmakologie, bei der Zulassung eines Medikaments, gibt es einen Trade-off. Da gibt es einfach die Frage, wie viele Menschen töte ich, wie viele Menschen rette ich? Und wenn das in einem sehr guten Verhältnis ist, also ich rette deutlich, deutlich mehr Menschen, als ich damit gefährde, durch Nebenwirkungen oder Wechsel, vor allem Nebenwirkungen, dann lasse ich das zu, dann wird es zugelassen, dieses Medikament. Und wir haben heute, wir sprechen ja über Explainable AI beispielsweise, in vielen Stellen haben wir Bereiche erreicht, wo man gar nicht mehr sagen kann, warum eine KI etwas entscheidet. Und es gab mal so etwas wie so Empirik auch letzten Endes. Und die Frage ist, ob das nicht auch zukünftig eine Diskussion sein sollte in unserer Gesellschaft, zu schauen, wie können wir das eigentlich bestmöglich nutzen, im Sinne der Gesamtgesellschaft einfach auch, ne? Und ich glaube, das werden noch große Fragen sein, mit denen wir uns beschäftigen werden, auch werden müssen, einfach eben, weil die Herausforderungen, vor denen wir stehen als Gesundheitssystem in Deutschland und in der Gesellschaft einfach faktisch da sind. Und dann werden wir uns jetzt irgendwann nicht mehr leisten können, über hypothetische Risiken zu sprechen. Ja. Ähnliches gilt auch beispielsweise für das Thema Cloud Computing, wobei diese Dinge ja auch eng miteinander verbunden sind.
Ja. Vielleicht wird KI ja so ein bisschen dem Cloud Computing endlich zum Durchbruch verhelfen in unserer Branche.
Wäre vielleicht ganz gut. Ja. Und wir müssen natürlich auch aufpassen. Also ich will damit auch nicht sagen, dass wir damit leichtfertig umgehen. Ich denke, das meinst du auch nicht. Das meinen wir ja beide nicht. Aber die Frage ist, schauen wir immer eben auf die Risiken oder wollen wir sich auch mal die Chancen erschließen tatsächlich und mit den Risiken irgendwie vernünftig umgehen. Ja. Das darf nicht außer Acht gelassen werden. Das will ich damit auch überhaupt nicht sagen. Ne? Aber wenn man sich den European Health Data Space mal anschaut, also ich weiß nicht, ich würde nicht drauf wetten einfach. Ne? Einfach, weil die Umsetzungszeit zu lange dauert und wir versuchen, einen regulatorisch sauberen Ansatz zu schaffen, versuchen in Europa noch so eine Art Föderalismus da irgendwie mit unterzubringen und scheitern an vielen Themen. Und auf der anderen Seite, ich meine, man muss einfach mal überlegen, wer hat noch nicht seine Gesundheitsdaten in Gemini, ChatGPT oder was auch immer eingegeben und mal geschaut, was ist denn das für eine Diagnose? Ich habe das interessehalber mal für so ein Audiogramm mal gemacht und ich muss sagen, das Ergebnis, das hat mich wirklich überrascht. Ich habe das auch mal für ein MRT-Kopf mal gemacht Und da hat er befundet ein MRT-BWS, das war dann nicht so schön, habe ich dann korrigiert, aber auch das Ergebnis war dann gut. Das Potenzial, das ist wirklich unheimlich groß und alle Menschen geben ihre Gesundheitsdaten dort von selbst ein. Und wir diskutieren im Rahmen der EPA über Opt-out und dann haben wir schon den Opt-out und sagen, wir haben noch nicht mal alle Daten und dann müssen wir im Aufnahmeprozess nochmal fragen, ob du das wirklich willst und es doch nochmal verhindern, dass wir die Daten nutzen oder hochladen. Ne? Und das ist so 5 Schranken irgendwie und am Ende kommt aber kein Effekt rum und dann werden auch niemals Daten im European Health Database landen.
Ja, und ich habe das Gefühl, die Debatte dreht sich da total häufig auch um theoretische, juristische Aspekte, die komplett entkoppelt sind von der echten, also bei Cloud-IT-Sicherheit zum Teil, ne? Also ich meine, ihr habt jetzt entsprechend größere Strukturen, aber ich würde mal behaupten, für den Großteil der Kliniken in Deutschland ist es so, dass langfristig in-house die Kompetenz zu halten, auf Level von Hyperscalern oder auch vergleichbaren deutschen Anbietern das Ganze mit einem IT-Sicherheitsanspruch zu betreiben, einfach komplett unrealistisch ist.
Ich denke auch, dass man da abgehängt werden wird. Wir haben natürlich auch einen großen Anteil an Legacy-Anwendungen, die einfach noch lokale Strukturen erfordern, auch noch sicherlich eine ganze Zeit. Aber der Weg, der geht eindeutig dahin. Und wenn man das Thema AI mal nimmt, dann werden wir sowas wie DevOps brauchen viel stärker oder auch BizDevOps. Da gibt es ja alle möglichen Konzepte. Das sind neuartige Betriebsformen auch, auf die Krankenhäuser sich vorbereiten sollten und müssen. Und da wird der Weg auf jeden Fall hingehen. Und das ist das eine, dass halt die Technologie immer weitergeht. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass beispielsweise Personen, Menschen einfach, die ein Studium beendet haben in der IT, in der Informatik, die wollen sowas. Also wenn man denen kommt, damit irgendwie, da steht unser Nesthäkchen im Keller, der Zeus oder wie auch immer der Server der heißt und den musst du jetzt pflegen und aufrüsten und redundant halten, so dann ist das nicht mehr das zeitgemäße Konzept letztlich und da wird man auch beispielsweise Fachkräfte gar nicht mehr mitgewinnen können.
Jetzt haben wir gerade ganz gut, glaube ich, schon die ganze Komplexität, die sich da auch regulatorisch angesammelt hat, angeschnitten. Wie geht ihr denn konkret damit bei euch um? Weil meine Erfahrung ist zum Beispiel in der Praxis, gerade wenn wir jetzt mit Kliniken auch über AI-Act sprechen, alles, was da in die Pflichten dann mit den Hochrisikoanwendungen geht, damit sind, ich sage, 98% der Krankenhäuser gefühlt noch absolut überfordert.
Ja, also auch für uns ist das natürlich Entwicklungsfeld, das muss man schon ganz klar sagen. Wir haben natürlich noch eine gewisse Unterstützungsperspektive durch Lehrstühle beispielsweise, die uns da flankieren. Aber nichtsdestotrotz bleibt es herausfordernd und wir haben noch eine zusätzliche Herausforderung. Wie alle Universitätskliniker haben wir noch Forschung und Lehre und in Schleswig-Holstein haben wir auch noch 2 Universitäten. Das heißt auch, dass man beispielsweise diese AI-Projekte manchmal gar nicht so richtig zuordnen kann. Wem ist das zuzurechnen? Ist das jetzt Universität? Ist das das Uniklinikum selbst? Ist es ein Forschungsprojekt? Ist das ein translatives Projekt, was irgendwie auch mit der Krankenversorgung kommuniziert? Und da fließen die Grenzen manchmal. Und dann gibt es ja noch Ethikkommissionen und ich weiß nicht noch was alles, also auch on top nochmal an Regulatorik. Da sind schon sehr, sehr viele Hürden und sehr viel Unklarheit. Wir haben das bei uns so gemacht, dass wir gesagt haben, in der IT, wir haben ein vernünftiges IT-Service-Management etabliert als wichtige Grundlage. Wir haben im Übrigen auch das Thema Risikomanagement, Datenschutz, all dieses gematcht auf das IT-Service-Management. Also wenn man diese verschiedenen Systeme so übereinander legt, dann passt das alles zusammen und es gibt keine Verzerrungen, keine Verschiebungen zwischen diesen beiden Bereichen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man da die Grundlagen hat und dadurch, dass wir beispielsweise im Rahmen des Demand-Management eh schon alles Mögliche erheben, haben wir das einfach erweitert um die beispielsweise Risikoklassen, nur mal so als Beispiel, um es danach gelagert auch auswerten zu können. Und unser Ansatz ist, dass wir überhaupt erstmal eine Inventur durchführen. Was läuft denn eigentlich alles? Weil ein Großteil dieser AI-Projekte erleben wir auch, das sind Schatten-IT-Projekte einfach. Das nimmt man per Software as a Service und dann spielt man damit rum. Und jetzt gilt es erstmal überhaupt eine Awareness zu schaffen auf der einen Seite, dann so eine Art Inventarisierung durchzuführen, Kategorisierung durchzuführen und dann die Maßnahmen am Ende. Und das steuern wir zentral aus der IT für das gesamte Universitätsklinikum, auch für Bereiche, für die die IT gar nicht direkt Verantwortung trägt, aber irgendeiner muss es gesamtheitlich fürs Universitätsklinikum einfach für die Einrichtung auch tun, denn die Einrichtung steht im Zweifel gerade für den AI-Act. Und da haben wir dann Verantwortlichkeiten, eine Governance eben entwickelt, die dann eben so per Schneeball im Grunde genommen das Ganze verteilt im Unternehmen. Und das sind die Prozesse, die wir jetzt aufsetzen. Und in Bezug auf die Hochrisikoanwendungen beispielsweise, ich glaube, da spielt ganz viel Musik. Also wenn wir mal über unser Gemini nochmal sprechen, dann ist das im Grunde genommen schon eine Hochrisikoanwendung, weil das General Purpose AI ist. Damit kann man so ziemlich alles tun. Ne? Und das ist eine Frage, wie wende ich es an? Das ist dann so quasi schon der Endgegner, obwohl das so das Einfachste zu sein scheint. Ne?
Ja, die große Intended-Use-Frage.
Genau, richtig, ganz genau. Ist es jetzt Off-Label-Use oder nicht? Auf jeden Fall ist es so, dass wir dort Prinzipien etablieren und ganz ganz stark auf Kompetenzvermittlung auch setzen. Das bedeutet, Zugang bekommen Medizinerinnen und Mediziner nur, wenn sie entsprechende Schulungen durchführen. E-Learnings werden das werden. Die werden auch fortgeschrieben, weil sich der Bereich ständig weiterentwickelt. Und die werden auch Refresh-Kurse zwingend machen müssen, um den Zugang aufrechterhalten zu können. Das so als Beispiel. Und dann gibt es ansonsten ja auch noch verschiedene andere Verfahren und Möglichkeiten, die man einsetzen kann, beispielsweise so etwas wie Human in the Loop. Ne? Und da muss man am Ende auch ein bisschen Mut haben, das wird auch mit dazu gehören, aufgrund dieser weichen Formulierung des AI-Acts und dieser Auslegungsfrage, das ist es ja auch, dass wir uns ganz stark eben am Maximum immer orientieren ja. und ne, bloß vollkommene Rechtssicherheit schaffen und bloß nicht irgendwie mal eine Auslegung vertreten können letztlich ja. auch. Ne? Und ich glaube, damit wird man nicht am Ende durchkommen. Das heißt, am Ende gehört auch ein gewisser Mut. Man muss es eben vertreten können einfach auch. Und das ist das Quäntchen. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man beispielsweise im Bereich Datenschutz sich mit dem Landesamt Datenschutz beispielsweise ja. ins Benehmen setzt bezüglich und dort die eigenen Ansichten einfach auch vertritt. Und da sage ich immer, wer, wenn nicht die IT? Das heißt also, wenn man systematisch für ein Haus machen möchte, dann muss man als IT auch in diese Enabler-Rolle einfach auch viel ja. stärker kommen. Als Business-Enabler und nicht nur als Service-Dienstleister. Also sag mir, was du willst, dann baue ich das. Sondern eher, wir schauen mal, was du brauchst und dann machen wir es gemeinsam.
Da habt ihr, glaube ich, auch wirklich den Vorteil, dass ihr da von der Vorstandsebene maximale Unterstützung in der Gesamtheit habt, diese Strategie auch so umzusetzen, gell?
Ja, das würde ich schon so sagen. Also unser Vorstandsvorsitzender ist ja auch Mitgeschäftsführer in der IT-Service-Gesellschaft und das hilft eine ganze Menge. Wir haben einmal im Monat haben wir unseren Geschäftsführer-Jufix, wo wir all diese Themen dann auch besprechen, operativ als auch strategisch. Es gibt darüber hinaus noch verschiedene andere Kontaktpunkte und das hilft sehr, weil unser Vorstandsvorsitzender eine gewisse Affinität zu dem Thema einfach auch hat, ein hohes Interesse hat und fordert und fördert. Und das sind zwei ganz wichtige Komponenten dafür, damit es einfach auch gelingen kann. Also Management-Attention ist da und damit steht und fällt auch eine ganze Menge. Wenn man da ganz alleine steht als IT und es gibt so diffuse Anforderungen an einen, die man eigentlich gar nicht bedienen kann, weil die Rahmenbedingungen das nicht hergeben, dann wird es echt schwierig. Ja. Ne? Aber da kann man überzeugen und da sage ich immer einfach vorausgehen, einfach Angebote machen, Strukturen schaffen und mein Erlebnis ist, dass solche Angebote dann in der Regel nicht abgelehnt werden, weil das Lösungen sind. Ne?
Ich finde, du hast auch damit nochmal einen ganz anderen interessanten Punkt eigentlich angesprochen. Wir waren vorhin schon bei dem Thema Schatten-IT oder Schatten-KI, wie man jetzt vielleicht auch bei bestimmten Use Cases sagt. Es spiegelt sich ja gerade bei vielen Häusern, dass so die private Chat-GPT-Nutzung das wird, was so früher die private WhatsApp-Nutzung
ja, genau.
war.
Ganz bestimmt. Ja.
Ist dann quasi euer Bestreben mit dem Chatbot eigentlich auch dazu einfach ein konkretes Alternativangebot zu schaffen, was sozusagen Kolleginnen und Kollegen davon abhält, eben diesen Value in der privaten ChatGPT-Anwendung zu suchen?
Das ist schon ein ganz starker Motivator. Also dieser Chatbot für Ärzte, das ist nur ein Teilaspekt dieses gesamten Produkts oder dieser Plattform, die wir da aufbauen. Also die Basis ist dafür Agent Space und auf der Basis gibt es verschiedene Use Cases, das ist ein Minimal Viable Product Ansatz, den wir halt immer weiter fortführen, unterschiedliche Use Cases darauf bringen. Das sind beispielsweise eben so Themen wie dieser Chatbot, aber auch Themen wie beispielsweise im Service, um alte Vorstandsbeschlüsse durchsuchbar zu machen. Also in einer Form, dass man nativ, also quasi eintippen kann, was man eigentlich sucht und dann werden Inhalte gesucht. So als Beispiel oder auch Codierrichtlinien für Ärzte zur Verfügung zu stellen. Also gibt es unterschiedlichste Ansätze. Es ist schon so, dass wir Möglichkeiten schaffen wollen, also auch diese General Purpose AI zum Beispiel auch für Verwaltung oder administrative Bereiche oder Pflege auch zur Verfügung zu stellen, um es wirklich sicher datenschutzkonform auch abbilden zu können, weil man heute ja ein Problem hat, wenn man tatsächlich Patientendaten dort hochlädt, wenn es nicht gerade die eigenen sind. Da ist halt jeder seines Glückes Schmied. Ja. Und insofern brauchen wir dafür Lösungen. Wir sind aber nicht so aufgestellt, dass wir sagen, wir verbieten heute die Nutzung von ChatGPT, Gemini oder wie sie alle heißen oder Copilot. Das wäre auch, ich glaube, gar nicht möglich, ne? Weil da kann man zwar sagen, ist verboten, am Ende wird es trotzdem passieren. Wir setzen da ganz stark auf Kompetenzvermittlung, auch Aufklärung und vor allem eben auch auf das Bewusstsein, dass dort keine Patientendaten hochgeladen werden dürfen, keine personenbezogenen Daten. Das heißt, wenn man dort was hochlädt, dann muss man es halt anonymisieren und auch natürlich keine Geschäftsgeheimnisse beispielsweise. Aber ansonsten ist es, glaube ich, verlorene Zeit und Mühe, dagegen zu kämpfen, gegen den Einsatz zu kämpfen.
Und jetzt habe ich verstanden, ihr entwickelt diesen Chatbot auch selber in-house. Richtig?
Jein. Also wir haben da einen Partner natürlich an der Seite. Wir wollen aber diese Kompetenzperspektive bei uns aufbauen. Und das war es, was ich ja vorhin sagte, der DevOps-Ansatz. Wir sind Stand heute als IT sehr gut darauf gedrillt, wie in wahrscheinlich fast allen Krankenhäusern, dass wir IT-Systeme auswählen, beschaffen, in Betrieb nehmen, also als Projektleistung und dann auch betreiben können und dann auch weiterentwickeln. So entlang der Roadmap eines Herstellers am Ende. Ja. Darauf versuchen wir eben entsprechend auch Einfluss zu nehmen, über Arbeitsgruppen oder direkt. Das können wir alles und das ist etabliert. Das ist aber gar nicht mehr das, was heute ganz stark gefragt ist. nicht nur mehr gefragt ist. Also ich sag mal, das ist so bimodal so ein bisschen. Das heißt, wir haben natürlich selbstverständlich auch Anspruch auf sehr stabile Services und da ist das weiter gefragt. Das ist ja die eigentliche Herausforderung, vor der stehen. Und auf der anderen Seite ganz viel Dynamik und Innovationsbereitschaft, die wir da eben einfach auch haben müssen. Und das hört sich erstmal wieder wie ein Widerspruch an. Und diese Dinge enden müssen wir zusammenbringen. Aber gerade in diesem innovativen Teil, da ist es eben absolut notwendig, dass wir da Kompetenzen aufbauen und weg vom Service Management hin zum Product Management. Also im Grunde genommen den eigenen Business Value erkennen und verfolgen. So, und die Use Cases beschreiben, also wozu dient dieses Produkt eigentlich, was macht die Usability aus, was macht den Mehrwert und den Nutzen tatsächlich aus. Und das sind ganz neue Kompetenzen, die wir heute so in der Form nicht haben.
Ich finde, das ist nämlich ein ganz spannender Punkt, ob nicht mit den diversen KI-Tools, die ja gerade in diesem, ich sag mal, technologischen Bereich tatsächlich explodieren und es eigentlich jeden Tag neue Anwendungen gibt, mehr von sozusagen der Buy-Perspektive zur zumindest zu einer begrenzten Make-Perspektive auch im Krankenhaus kommt, eben weil es immer niedrigschwelliger wird, bestimmte KI-Services miteinander zu verknüpfen, in irgendwelche agentischen Wrapper einzubauen über N8N oder andere Services und damit man viel mehr Enablement reinkriegt, ohne jetzt wirklich diese klassische Engineering.
Dieses reine Coden, Programmcode, genau. Also Low-Code, No-Code-Plattform beispielsweise. Das wird ein wichtiges Thema werden, aber es ist natürlich schwer als Krankenhaus, diese Kompetenz tatsächlich auch im Haus halten zu können. Ne? Das glaube ich, ist eine große Herausforderung. Also ich glaube, es wird auch einen Markt geben von Anbietern, die einem dabei helfen, so etwas zu etablieren, wo man sich verlassen kann, der ist auch morgen noch da. Ja. Denn wenn man im Haus das aufbaut, gerade so ein kleines mittleres Haus, da hat man da vielleicht irgendwie ein oder zwei Leute, dann geht eine Person, ist 50% der Kapazität weg und im dümmsten Fall auch ganz viel Unternehmenswissen. Und wenn dann noch nicht dokumentiert ist, hat man eigentlich schon verloren. So, also insofern, da ist schon viel dran. Für große Häuser, glaube ich, ist das notwendig, hilfreich und sinnvoll. Das kann man ja auch über eine externe Werkbank beispielsweise verlängern. Das ist, glaube ich, ein sinnvoller Ansatz. Ob sich das kleinere Häuser tatsächlich in der Form auch leisten können, das weiß ich nicht. Da mache ich mal ein gewisses Fragezeichen dran. Es hängt auch ganz stark dann von Personen und von einzelnen Personen ab, die entweder da sind oder auch nicht da sind, die man gewinnen kann oder auch nicht gewinnen kann.
Ja. Jetzt würde ich gern von der strategischen Ebene ein bisschen mehr auf die Umsetzungsebene gehen. Mhm. Was sind denn so die erfolgreichsten Projekte mit künstlicher Intelligenz, die ihr bisher ausprobiert habt am UKSA?
Also die Frage ist ja jetzt, was bedeutet Erfolg? Definiere Erfolg. Also ich sag mal so, wenn du mal sagst, Erfolg ist jetzt das Wollen, die Leute, die es nutzen sollen, das ist, glaube ich, so, das ist das, was man ja erreichen möchte gerne auch. Also wenn man in fröhliche Anwendergesichter schaut, das ist interessanterweise ein Projekt, was gar nicht aus der IT kam, sondern das ist ein Schattenprojekt gewesen, wenn man so will. Und zwar ist das ein digitaler Chatbot für den Ambulanzbereich. Ne? Also weil der ganz stark entlasten kann, die medizinischen Fachangestellten in den Ambulanzen, weil der die Erreichbarkeit drastisch erhöhen kann und auch eine gleichbleibende Qualität der Antworten auch erreichen kann. Und das ist ein Projekt, was wir gerade ausrollen in allen Ambulanzen. Das heißt, wir hatten das in einigen Pilotambulanzen laufen, da sind wir gerade mitten im Rollout und ich glaube, das ist etwas, wo man sagen kann, hey, die Leute, die freuen sich wirklich, wenn sie das nutzen können und da können wir gar nicht schnell genug liefern. Das heißt, wir stehen da mittlerweile auf der Bremse einfach, weil wir, wenn man das unternehmensweit skalierungsfähig aufsetzen möchte, gewisse strukturelle Voraussetzungen auch schaffen muss und mit berücksichtigen muss, aber da ist ganz viel Sog einfach, nicht nur Druck, sondern eben auch dieser Sog, wir wollen das jetzt. Ein anderer Bereich ist das Thema Spracherkennung und zwar das Thema auch wirklich so also, KI basierte Spracherkennung für die Ärzte, cursorbasiert an jeder Stelle am PC einfach nur sprechen zu können und dann wird das Ganze in Text umgesetzt. Das ist auch etwas, was ganz reißenden Absatz bei uns gerade findet, inklusive basiert bei uns eben auf der iOS-Technologie. Das heißt, jeder Mediziner, jede Medizinerin hat bei uns ein iPhone. Das ist so eine Plattform im Grunde genommen bei uns. Das betreiben wir auch als Plattform, die einen größtmöglichen Nutzen entfalten soll. Und dieses eine App, das ist eben das Thema für das Thema auch Spracherkennung. Es kann halt genutzt werden, um am PC einzugeben oder auch mobil auch dokumentieren zu können. Und das findet auch gerade einen reißenden Absatz und das wollen die Mediziner einfach auch haben. Und das wird als Arbeitserleichterung wahrgenommen und das ist ja das, was wir erreichen wollen.
Ja, und ich glaube, das sind tatsächlich auch so die Triggerpunkte, die dazu führen, dass eben KI-Anwendungen in Teilen so schnell wachsen, weil wir mit traditioneller Software immer so ein bisschen das Problem gehabt haben, so richtig Mehrwert für Anwenderinnen und Anwender, die signifikant entlastet, irgendwie auf die Straße zu kriegen. Ja. Und man mit KI zum Teil sehr niedrigschwellig, ohne dass man die Prozesse groß ändern muss, eine direkte Entlastung tatsächlich realisieren kann.
Durchaus, absolut. Wobei ich das etwas einschränken wollen würde. Du sagst ja gerade, also das wurde nicht als Mehrwert wahrgenommen. Ich denke schon, wenn man so zurückblickt, so seit Einführung des DRGs ist ja eine Menge passiert. Der Durchsatz in so einem Krankenhaus ist deutlich angestiegen. Und das wäre ohne IT und Digitalisierung in der Form, wie wir sie heute haben, wäre so ein Krankenhaus in der Form und den Durchsatz gar nicht mehr möglich. Das heißt also, da ist schon eine ganze Menge passiert, aber auch die Regulatorik hat zugenommen. Nur ein Beispiel, ja. Qualitätssicherung beispielsweise. So, das wird dann eben als Last empfunden, weil ich muss jetzt, weil es eben möglich ist, so schlank mit dem Computer, muss ich diese Dinge jetzt auch tun. Und das ist natürlich etwas, das hängt irgendwie immer dabei. So dieses Gefühl, ich bin nur noch am PC. Wobei, ich glaube auch zum Berufsbild, letztlich auch von Pflege und auch von Medizinern, gehört einfach inhärent, wie eigentlich in fast jedem Beruf auch dazu, dass das digitalisiert wird und dass man nun mal halt immer mehr auch am PC sitzt. Ich glaube, dass insgesamt schon die Effizienz zunimmt. Ob man das jetzt persönlich will oder nicht, ob man es gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja. Ist aber eine schwierige Diskussion zugegeben.
Ja. Ja. Du hattest gerade sprachbasierte Dokumentation, nenne ich es mal, angesprochen. Glaubst du, dass, ich sag mal, sich dieser Ansatz der direkten sprachlichen Eingabe durchsetzt? Oder glaubst du, in bestimmten Bereichen wird es auch eher so eine, ja, ich sag mal, so einen Ambient-Ansatz geben, wo eigentlich die KI einfach den Gesprächen lauscht. Natürlich zuhört genau. Und dann die Dokumentation in ihrer Gänze komplett entsteht.
Also das ist unser Ziel in dem Bereich. Ja. Diese Spracherkennung ist nur der erste Schritt. Auf der Basis wollen wir Augmented das Ganze auch noch da abbilden. Also im Grunde genommen so eine Arzt-Patientensituation beispielsweise, es kann eine Visite sein, das kann ein Anamnesegespräch sein, dass man frei mit dem Patienten in diesem Fall dann eben auch spricht und die Sachen dann nicht nur richtig transkribiert werden oder auch sinnvoll aufgeschrieben werden, sondern dann eben auch noch gleich in die, ich sag mal, richtige Notation erfolgen. Also, dass man direkt eine strukturierte Dokumentation am Ende auch hat. Weil es ist zwar schon toll zu sehen, was da möglich ist, also ich sag mal so etwas wie, da werden so Floskeln und private Dinge und Wetterthemen und so weiter und so fort, Smalltalk wird sauber rausgefiltert mittlerweile schon. Das ist wirklich erstaunlich gut geworden, die Fähigkeiten und die Möglichkeiten. Aber im Bereich dieses Ambient Listenings ist eben wichtig, dass wir eben nicht nur am Ende ein sinnvolles Textartefakt bekommen, sondern dass dieses Textartefakt so beispielsweise sogar Verdachtsdiagnosen beispielsweise ausleitet und ähnliches. Ne? Oder Allergien, ne? Direkt schon ins Allergiefeld als Allergie eben auch notiert. Und das ist das Ziel in diesem Spracherkennungsthema. Also Ambient Listening ist da das eigentliche Ziel. Das ist jetzt nur so eine Zwischenetappe im Grunde genommen. Ob das wirklich klappt später, flächendeckend auch, wir werden sehen. Ja.
Wenn du jetzt so über die Zukunft nachdenkst in deiner eigenen Vision, glaubst du denn, dass wir mal ein, ich sag mal, Sprachinterface sozusagen haben, was im Prinzip komplett die grafische Oberfläche, wie man es jetzt aus dem KISS oder aus anderen Dokumentationsanwendungen kennt, mehr oder weniger vollständig ersetzt?
Das weiß ich nicht. Also das ist jetzt sehr weit in die Zukunft geschaut, würde ich sagen. Das kann passieren, aber das wirklich abzusehen Stand heute ist, glaube ich, kaum realistisch halbwegs möglich. Also ich glaube, mittelfristig wird es eher nicht der Fall sein. Das hängt einfach damit zusammen, wir haben so eine fragmentierte Systemlandschaft in einem Krankenhaus mit unterschiedlichsten Anwendungen. Das ist ein weiter Weg dahin, ein weiter Weg. Also da müsste man entweder so eine komplette hochintelligente Schicht davor schalten letztlich mit Schnittstellen, wie auch immer das läuft. Also ob das dann eine direkte Schnittstellenanbindung ist oder eher so im Sinne einer Robot Process Automation, also ich sag mal so eine Schnittstelle schafft, zu einer Schnittstelle, die es eigentlich gar nicht gibt, ne? Also zur Benutzeroberfläche, wenn man so will. Ich weiß es nicht, da müsste sich diese KI letztlich auch alle Anwendungen erschließen. Bestimmt nicht mittelfristig. Frühestens so irgendwie in 10 Jahren oder sowas in der Art, da wäre es vielleicht denkbar. Aber ich glaube, wir haben andere größere Herausforderungen, die viel mehr Aufmerksamkeit erfordern werden und viele andere Baustellen noch, die vorher noch geschlossen werden müssten.
Was wären da die ganz großen Herausforderungen aus deiner Sicht, die du gerne angehen würdest?
Das allerwichtigste Thema ist und bleibt das Thema der Daten und der strukturierten Daten auch. Ich glaube, es ist kein richtiger Ansatz zu sagen, wir brauchen ja gar keine strukturierten Daten mehr, weil es gibt doch KI und die macht das doch bald alles, ne? Es gibt das alte Prinzip, Garbage in, Garbage out. Das gilt auch weiterhin, wenn auch in vielleicht abgeschwächter Form. Ich glaube, am Ende wird es so ein Ansatz von beiden Seiten geben müssen. Wir werden dringend auch die Datenbasis verändern müssen. Die Erkenntnisse, die wir beispielsweise im KI-basierten Arztbrief, also in diesen Projekten herausgezogen haben, war, dass es von Klinik zu Klinik komplett unterschiedliche Ergebnisse gibt, auch in der Qualität und damit eben auch in der Akzeptanz dessen, was dort generiert wird, weil die Dokumentation komplett unterschiedlich ist. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man eine einheitliche Struktur der elektronischen Patientenakte im Haus erstmal hat, dass die sich bestenfalls auch in internationalen Standards, Interoperabilitätsstandards orientiert, weil wir auch einen Datenaustausch noch extern beispielsweise auch unterstützen müssen und solche Dinge viel stärker noch. Und die Prozesse letzten Endes, die sind dann eben gleich immer mitzudenken. Das heißt also, wir müssen standardisieren, wir müssen Komplexität rausnehmen und das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir eigentlich stehen, bevor wir wirklich, wirklich sinnvoll solche Dinge wie so ein KI-Arztbrief mit einer tollen Outcome einfach auch tatsächlich nutzen können.
Ich glaube, zum Schluss, wir haben so ein bisschen, ich glaube, einen analogen Use Case eigentlich bei uns, auch bei wahrscheinlich fast jedem Unternehmen, was irgendwie in der Industrie tätig ist. Und zwar die schönen alten CRM-Systeme, die in der Regel auch, glaube ich, bei fast jedem so ein bisschen stiefmütterlich immer gepflegt werden. Sehr starke Unterschiede in der Dokumentationsqualität. Ja. Und was ich mir so ein bisschen verspreche, ist, dass wir durch KI, ich sag mal, die Eingabequalität von strukturierten Daten deutlich erhöhen können, einfach weil eben aus Ambient Listening heraus und ähnlichem aber schon sehr gut vorstrukturierte Vorschläge kommen, die es dann dem User viel, viel einfacher machen, das vielleicht nur noch geringfügig zu korrigieren und dann aber dadurch wirklich den strukturierten Dateninput zu ermöglichen.
Ne? Absolut. Und das ist eine echt große Chance, weil dann haben wir nämlich beides. Dann haben wir erstmal eine Vereinfachung bei der Eingabe auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch deutlich bessere Daten, die wir später rum nutzen können. Ja, absolut.
Und das andere Thema, was wir auch sehen, dass durch diese neue Generation an multimodalen Modellen die, ich sag mal, Fähigkeit aus vorher unstrukturierten Dokumenten strukturierte Informationen zu machen, sich innerhalb der, ich würde sagen, letzten 12 Monate schon wirklich drastisch auch nochmal verbessert hat zu einem Niveau, was vorher eigentlich gar nicht denkbar gewesen ist, ne? Wo es spezialisierte Anbieter gab, die haben zum Teil 10 Jahre lang ganz genau spezialisiert gemappt, neuronale Netzwerke auf extrem gut akribisch annotierten Datenbanken aufgebaut und auf einmal kommt so ein multimodales Modell und zero-shottet quasi, wo der andere Anbieter 10 Jahre später, 10 Jahre lang dran gearbeitet hat.
Absolut. Nur wenn du deine Dokumentation in irgendeinem Word-Dokument führst, dann hast du natürlich verloren, ne? Ja. Absolut. Also das sehe ich auch so, das stimmt schon, ne? Genau, ja. Ich glaube auch, dass man eins auch, das ist vielleicht, ist mir nochmal ein Anliegen, ist nochmal ganz wichtig, dass man bei diesem ganzen KI-Hype nicht vergessen darf, dass die, als wenn man Innovation bringen möchte oder auch möchte im Unternehmen, dann bedarf es eines sauberen Fundaments. Das bedeutet also, man darf die Commodities nicht vernachlässigen. Das KISS, Performance beispielsweise, die Ausfälle und so weiter, das heißt die Verfügbarkeit, die muss da sein einfach auch. Wenn man den Keller nicht aufgeräumt hat, dann braucht man oben nicht den Balkon bauen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend nochmal auch, weil ich erlebe halt, dass sich ganz viel orientiert immer Leading Edge und wir wollen da und so weiter und so fort. Das ist auch richtig und wichtig, aber eine wichtige Voraussetzung dafür ist erstmal, dass man die Grundlagen dafür geschaffen hat. Denn am Ende sind fast alle Krankenhäuser kritische Infrastruktur und damit eben entsprechend auch Stabilität einfach auch notwendig. Und wenn das nicht gegeben ist und das ständig ausfällt, dann braucht man sich über KI im Grunde genommen da im Leading-Edge-Bereich auch keine großen Gedanken mehr machen.
Jetzt haben wir auch immer mal wieder dieses Datenthema angeschnitten. Mhm. Wie stellt ihr euch denn da auf, auch mit Hinblick sozusagen auf, ich mag den Begriff eigentlich nicht so, aber AI-Readiness, mit Hinblick auf sozusagen euer Datensetup? Habt ihr, was man eine Interop-Plattform nennen würde, ein CDR, wie geht ihr da ran?
Wir nennen es CDR. Ja. Das ist eine Frage, welchem Standard man da folgt, so in der Notation. Ein Clinical Data Repository und dort fassen wir die Daten aus dem KISS und verschiedenen Subsystemen zusammen. Das Ganze ist entstanden im Rahmen des KZGs, eigentlich noch anders auf einer anderen Plattform entstanden, aber wurde ausgebaut im Rahmen des KZGs zu einer wirklichen FHIR-basierten CDR. Und ist die Grundlage auch heute schon für unterschiedliche KI-Verfahren und auch beispielsweise für unser Health Data Doc, wo wir da diese Patientendaten synthetisieren und dann zur Verfügung stellen, beispielsweise Startups für Innovationsprojekte und ähnliches. Das heißt also, wir haben da schon mittlerweile eine Plattform geschaffen, in der all diese Daten zusammenlaufen und dann eben aufbereitet werden nochmal. Und das emanzipiert uns auch ein Stück weit von diesen Primärsystemen. Denn da hat man häufig diese Interoperabilitätsprobleme, Schnittstellenprobleme und dergleichen. Das heißt, die ganzen Prozesse, die laufen zwar in dem Primärsystem, aber wenn es darum geht, Daten weiter zu verarbeiten, oder auch Forschungsdaten zu gewinnen, dann setzen wir ganz stark aufs CDR. Und das CDR wird beispielsweise auch perspektivisch besser aufbereitete Daten haben und als Forschungsdaten dann unserem Datenintegrationszentrum zur Verfügung stellen.
Jetzt ist das ja ein Projekt, woran ganz viele Kliniken immer wieder gescheitert sind. Hattet ihr, also würdest du sagen, das war für euch ein klarer Prozess, da hinzukommen, oder war es ein sehr schwieriges Projekt?
Weder noch. Also es war kein klarer Prozess und es war auch kein schwieriges Projekt. Das ist so entstanden aus einem Abrechnungs- und Codieroptimierungsthema. Da ging es darum, KI-basiert Abrechnung zu überprüfen beispielsweise. Und daraus ist letzten Endes dann geworden, diese KI-Plattform, die wir in der Kooperation mit dem Industriepartner eben dann eben einfach mitentwickelt haben. Und das hat sich weiter ausgebaut. Das heißt, da kamen immer neue Anforderungen dazu. Und dann kam eben das KZG. Und in dem Zusammenhang ist aus dieser Datengrundlage die Einsicht erfolgt, so nach dem Motto, das bringt gar nichts, so das nächste Verfahren irgendwie, den nächsten Full-Stack irgendwie hochzuziehen an Daten. Ja. Das skaliert einfach nicht. Ne? Ja. Und jeder, mit der eine tolle KI-Lösung hat, sagt, der kommt, ich habe hier mein Hadoop und ich bringe hier, ich weiß nicht was mit, mein Data Lake und so weiter und so fort. Das brauchen wir alles. Ne? Das funktioniert nicht. Das heißt, auch da brauchten wir ein modulares System und eine Datengrundlage für all das, was wir eben mit KI machen in der Krankenversorgung. Und damit war die Idee dann auch geboren und im Rahmen des KZGs haben wir das dann vorangetrieben und sind mittlerweile auf einem recht guten Stand, was das angeht.
Du hast jetzt ja öfter das KZG erwähnt. Mhm. Würdest du sagen, das hat euch wirklich geholfen, da diese, ich sag mal, Grundthemen richtig gut vorzubereiten, sodass ihr daraus jetzt auch eben einen gewissen Vorteil an Readiness zieht? Ja. Oder waren da auch Projekte dabei, wo du vielleicht sagen würdest, jetzt haben sich durch KI ganz neue Möglichkeiten ergeben. Eigentlich müsste man das jetzt doch nochmal modern gedacht neu angehen.
Ja, absolut. Also das ist natürlich auch so ein bisschen vor der KI-Zeit gewesen, ja, das KZG-Thema. Also zu Beginn würde ich mal sagen. Ja. Und da haben wir mittlerweile einen ganz anderen Reifegrad auch an einer Erkenntnisgewinn. Es gibt schon durchaus Projekte, wo man heute nochmal die Frage stellen müsste, würde man das so in der Form nochmal tun? Und dann stellt sich natürlich unmittelbar die Anschlussfrage, was wird eigentlich aus diesen Projekten perspektivisch aus? Und ich denke, in allen Krankenhäusern wird es solche Überlegungen geben. Und das KZG, das war ja so ein Füllhorn, was ausgefüllt wurde. Einmal, das war im Grunde genommen auch ein starkes Konjunkturpaket, kann man fast so sagen. Ja. Goldgräberstimmung in der Branche. Jetzt kommt der KATF, wieder Goldgräberstimmung. Also insofern, hat sicherlich eine Wirkung gehabt. Ich hätte mir etwas mehr Zielorientierung gewünscht. Was in Summe uns fehlt so ein bisschen in Deutschland, ist ja eine einheitliche, durchgängige Digitalisierungsstrategie auch einfach. Und jetzt hat so jeder sein fragmentiertes Patientenportal. Das ist schön, ne? Aber ob ich als Patient in so einem Ballungsraum, wo ich vielleicht 5 Krankenhäuser habe, von jedem wirklich auch ein Portal haben möchte, sei mal dahingestellt. Also da muss man sich schon mal die Frage stellen, ob man es zielorientierter hätte machen müssen. Gut, es gab ja die Fördertatbestände und auch die Musskriterien beispielsweise. Ich glaube, die haben in Summe schon etwas bewirkt. Die haben schon auch dafür gesorgt, dass die Krankenhäuser in Deutschland digital reifer geworden sind. Ob jetzt Aufwand und Nutzen im Verhältnis stehen, ist dann wiederum eine andere Frage. Ne? Da weiß ich nicht. Da würde ich zumindest ein Fragezeichen dran machen. Ja. Ich weiß es nicht. Ne? Das ist.
Ich meine, ich glaube, viele, aus meiner Erfahrung, es gab da so zwei Arten von Häusern. Die einen, die hatten eine klare Strategie, die sie eh umsetzen wollten und konnten einfach mit dem Geld ihre eigene Strategie sozusagen ganz bewusst vorantreiben. Mhm. Und da gab es andere, die hatten vielleicht gar nicht so eine große, klare IT-Strategie, zumindest nicht über mehrere Jahre, die dann so ein bisschen opportunistisch diese ganzen Fördertatbestände einfach erfüllt haben. Und ich glaube, bei letzterem ist zum Teil schon viel Geld dann vielleicht auch, sag mal, unnachhaltig investiert.
Das glaube ich auch, ja. Also wir haben das noch ein bisschen anders gemacht. Das finde ich rückblickend auch wirklich gut. Wir haben nämlich, wir waren gerade in so einer Phase, wir hatten verschiedene Digitalisierungsgroßprojekte auf den Weg gebracht, also etwas wie Self-Check-In, digitale Aufrufsysteme und so weiter und so fort oder verschiedene Location-Based Services, die wir da schon in Betrieb genommen hatten. Und aus der Erfahrung haben wir gelernt, man kann so, ich sag mal, aus Sicht einer Geschäftsführung, der IT, ganz tolle Ideen haben, aber wenn es keinen Abnehmer gibt, dann wird das Ganze sich nicht durchsetzen. Das ist mal Stichwort Change Management. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem vieler Digitalisierungsprojekte. Das sind nämlich eigentlich gar keine IT-Projekte, sondern das sind Organisationsprojekte mit IT-Anteil und der Schwerpunkt oder die Hauptaufgabe ist eigentlich das Thema Change Management, Prozesse und dergleichen. Und wir haben im Rahmen des KZG gesagt, das ist jetzt eine Menge Geld, das wollen wir anlegen, dass es auch nachhaltig ist und wir haben intern quasi so eine Ausschreibung gestartet und haben gesagt, wer Themen umsetzen möchte, der kann sich bewerben. Und dann haben wir pitchen lassen mit Vorstand und dann haben wir entschieden, wer soll, also im Rahmen der Strategie, das muss in den Strategiekorridor passen, aber wer will wirklich dafür kämpfen und wer setzt es später auch um? Weil wer einen Antrag eingereicht hat, war auch Projektleitung. Das war klar von Anfang an. Ne? Da gab es eine Co-Projektleitung aus der IT mit an die Seite und das hat sich wirklich bewährt. Denn man braucht eben für eine Lösungsakzeptanz immer eine Problemakzeptanz und die hat man bisweilen gar nicht unter Umständen. Vor allem, weil viele Digitalisierungsprojekte auch abzielen auf einen Nutzen, der in einem Bereich gar nicht transparent ist. Und es kann sogar sein, dass so vor dem Hintergrund Gesamtoptimierung vor Einzeloptimierung es Bereiche gibt, die vorher besser gefahren sind als hinterher und sagen, hey, für uns war das eigentlich ein Rückschritt. In Summe geht es aber heute viel stärker ja darum, den Gesamtnutzen und den Patient Flow durch beispielsweise zu verbessern. Also die, wenn man so will, die Optimierung des Kostenträgers durchs Krankenhaus, also des Patienten. Da geht ja ganz viel Energie drauf und gar nicht mehr, dass man so einen Bereich wie das Labor oder die Radiologie optimieren möchte. Und heute ist Terminmanagement ein übergreifendes Thema. Wir wollen, dass der Patient automatisch oder selbst seine Termine durchbuchen kann. Und dazu sind Abstimmungen notwendig und nicht mehr irgendwie kleine Königreiche, die so ein eigenes Terminmanagement nach eigenen Regeln dann eben durchziehen.
Jetzt hast du auch gerade das Thema Change Management angesprochen. Würdest du sagen, da ergibt sich eine Erleichterung jetzt auch mit KI-Anwendungen, weil sich das Ganze irgendwie intuitiver für Anwenderinnen und Anwender anfühlt? Oder ist das dieselbe Herausforderung wie eh und je?
Ja, ich würde sagen, die alte Herausforderung bleibt.
Ja.
Die bleibt einfach. Es kommen neue Aspekte dazu. Und KI selbst jetzt hat allenfalls so den Kompetenzaufbaubedarf letztlich. Ne? Das heißt, es ist also hoffentlich relativ niederschwellig, dann eben auch als Zusatzaufwand abzubilden. Aber das alte Change-Thema, das bleibt einfach, weil also gerade durch diese Digitalisierung, unter anderem auch mit KI, ist es ja so, dass man Prozesse verändert letztlich auch, ne? Dass sich Aufgaben verlagern, sich Schwerpunkte verlagern und da muss man Menschen mitnehmen.
Ja.
Menschen wollen nicht loslassen, Menschen erkennen nicht den Sinn oder was auch immer. Oder Menschen haben einfach nicht Informationen. Was kann ich damit jetzt einfach auch tun? Und das zu vermitteln und den Nutzen zu vermitteln, also nur wenn es gelingt, wirklich auch diesen Mehrwert dort auch bewusst zu machen. Und wenn Menschen das wirklich nutzen im Sinne von, es hilft mir und den Sinn dahinter erkennen, dann kann das auch eine Wirkung entfalten, weil sonst wird es einfach mit den Füßen abgestimmt und das Ganze wird keinen Nutzen entfalten, weil es nicht genutzt wird.
Ja. Eine Sache, die wir gerade ausprobieren, ist noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, ob das wirklich was leichter macht. Aber wir haben ja auch so einen KI-Agenten, mit dem wir versuchen, unsere ganzen Tools und Funktionalitäten über so ein, ich sag mal, AI-Native-Interface irgendwie abzubilden. Also ich weiß, diese klassische ChatGPT-Oberfläche haben und daraus eigentlich die ganzen Tools mit einem gewissen Datenkontext ansprechen kann. Und wir haben jetzt einfach mal unsere gesamten Customer-Service-Anfragen genommen, die dann auch mit KI sozusagen ein bisschen gefiltert auf das, was wirklich relevant ist und angefangen in sozusagen diesem Chat sämtliche Fragen, die man auch als Nutzer zur Anwendung haben könnte, mit reinzupacken, sodass ich ein System habe, das ich im Prinzip selbst fragen kann, wie starte ich denn eigentlich jetzt eine Überleitungssuche oder wie generiere ich so einen Überleitungsbogen?
Ja.
Und das muss ich in der Praxis jetzt noch ein bisschen zeigen, aber das ist so ein Punkt, wo wir hoffen, dass man die Aufwände da schon nochmal ein Stück reduzieren kann.
Das stimmt.
Weil aus der Technologie heraus eigentlich man immer die Möglichkeit hat, sich sehr stark selbst das Ganze beizubringen.
Ja, da gebe ich dir recht. Und das sind ja so Dinge, das sind eigentlich Selbstläuferprojekte, wenn man das erfolgreich implementieren kann, weil die Menschen das als Mehrwert wirklich direkt erleben.
Ja.
Das sind auch, also ich hatte ja vorhin über diese Agent-Space-Basis und die Plattformen gesprochen, die wir da aufbauen. Und wir haben beispielsweise ein QM-System, in dem alle gelenkten Dokumente enthalten sind, wenn man so will, das Unternehmenswissen im Grunde genommen. Aber was da drin steht, das ist so ein Riesending mittlerweile. Und ich würde auch nicht mal sagen, ob es dort nicht beispielsweise auch Widersprüchlichkeiten gibt, mal so am Rande. Das kann man niemals ganz ausschließen. Und wenn dieses Wissen erschlossen werden würde und man einfach, wo kann ich einen Urlaubsantrag stellen? Also einfaches Beispiel, aber also man gibt ja immer diesen Spruch, wenn das Unternehmen wüsste, was das Unternehmen weiß. Und das gilt halt vielfach gerade in großen Unternehmen. Und wenn man dieses Wissen erschließen kann und dann eine niederschwellige Schnittstelle schaffen kann, über die man also ganz natürlich mit natürlicher Sprache oder natürlichem Text Abfragen absenden kann und gute Ergebnisse bekommt, dann ist das ein No-Brainer. Dann wird sich das definitiv durchsetzen. Das ist eine super Sache.
Und ich glaube, eigentlich bringt uns das aber wieder auf den Punkt zurück, den du auch schon oft angesprochen hast, irgendwie dieses Thema AI-Literacy oder Kompetenz.
Mhm.
Weil zum Schluss müssen die Leute alle verstehen, wie man eigentlich mit diesem System auch arbeiten kann. Es geht jetzt so ein bisschen vielleicht vom Gesundheitsbereich weg, aber auch ChatGPT oder welches Modell auch immer, Gemini, ermöglicht eigentlich jedem, sich in jedem Thema einfach so durchzukämpfen, indem man sich halt immer weiter durchfragt.
Mindestens mittelmäßige Ergebnisse sind
genau,
in jedem Bereich. Genau, das stimmt. Ja.
Und ich glaube, wenn das einmal alle verstanden haben, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter bei all diesen Herausforderungen.
Ja. Das kann man natürlich auch noch philosophisch führen, die Diskussion. Also, wo führt das hin am Ende? Wer schreibt eigentlich wem was? Also sind das noch wir oder war das immer ChatGPT zum Beispiel? Ne? Also ich glaube, da gibt es auch gesellschaftlich noch interessante Diskussionen, die wir uns den wir uns stellen müssen, oder das Thema des Deskillings beispielsweise, großes Thema letzten Endes. Also welche Fähigkeiten verlieren wir und ist es natürlich Entwicklung oder geben wir da was auf, was entscheidend ist oder sein könnte in der Zukunft? Ja. Ne? Und wie gelingt es uns in der Zukunft, wichtige Fähigkeiten, die wir vielleicht verloren haben, wieder zu generieren, sollte es notwendig sein? Ne? Ja. Also ich glaube, da kommt schon noch was auf uns zu als Herausforderung. Das sind schon nochmal wichtige Diskussionen. Ne? Ja.
Deskilling ist, glaube ich, gerade in aller Munde, weil es ja diese eine Studie gab, die auch nachgewiesen hat, wenn man ChatGPT auf eine gewisse Art und Weise nutzt, nämlich wirklich seine eigene Arbeit einfach komplett zu substituieren, was aus meiner Sicht aber eigentlich auch nie mit wirklich guten Ergebnissen.
Nein, eben. Man muss es ja supervisen, ne?
Genau. Ja. Dass dann tatsächlich solche Effekte eintreten. Ja, ja. Andererseits, ich glaube, wenn man es auf eine richtige Art und Weise nutzt, ist das Potenzial, dass man sich einfach halt einen starken Effizienzgewinn schafft und viel mehr Zeit für komplexere Aufgaben, auch ganz klar.
Absolut. Also meine persönliche Sicht ist auch, also am Ende, ich sehe diese Risiken und ich glaube, wir werden uns denen stellen müssen und überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Ja. Also zum Beispiel mal überlegen, welche Fähigkeiten verlieren wir gerade und sind sie es wert zu verlieren oder wenn nicht, wie können wir so einen Backout-Plan irgendwie aufbauen. Aber am Ende, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Das Thema wird nicht mehr verschwinden. Das Thema ist da und jetzt sollten wir versuchen, es zu gestalten und vor allem also versuchen, die Chancen da zu erreichen, dich auch. Und mit den Risiken muss man natürlich auch immer umgehen. Ja. Das ist ein Teil der Geschichte, ja.
Und jetzt haben wir ganz viel über das KI-Kompetenzthema gesprochen. Wie geht ihr das denn ganz konkret an bei euch? Habt ihr da Online-Kurse, die ihr empfehlt oder was ist euer Ansatz?
Also das war der erste Ansatz zu sagen, so generelle Kurse im Grunde genommen, aber im Grunde genommen ist es ein modulares System, das ist noch nicht da, das planen wir, skizzieren wir gerade. Wir haben eine Akademie bei uns, das heißt, da haben wir einen gewissen Vorteil einfach auch, weil wir da Kompetenz haben für diesen Bereich. Wir haben starke Partner mit Google beispielsweise, die uns dabei unterstützen und es geht eben darum zu sagen, es gibt so Basisschulungen, die für alle einfach wichtig sind. Was ist eigentlich KI, wie funktioniert das, so Stärken, Schwächen und so weiter und so fort und Risiken. Und dann gibt es aber auch spezifische Schulungen, beispielsweise für Medizinerinnen und Mediziner, für die Pflege und so weiter und so fort, also berufsgruppenspezifische und dann nochmal produktspezifische. Und auch die sind ja notwendig, weil es eben darum geht, dass Leute eben auch, gerade wenn es ein Medizinprodukt beispielsweise ist, aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus eben auch eingewiesen sind und Kompetenz haben, damit umgehen zu können, sodass man auch Regulatorik beispielsweise erfüllt. Also so, wenn man so will, ist es so ein Drei-Schichten-System. Ne? Also einmal Basisschulungen, dann berufsgruppenspezifische Schulungen und dann eben die produktspezifischen Schulungen.
Ich habe noch einen KI-Bereich, wo mich deine Meinung mal super interessieren würde. Und so, ich fand, das Thema war immer so ein bisschen unsexy noch vor einigen Jahren, weil es ewig stagniert ist, und zwar Robotik. Mhm. Da hatte man diese kleinen, meistens ganz süß aussehenden Roboter. Ne?
Genau.
Aber irgendwie hatte man das Gefühl, das stagniert so ein bisschen und so der ganz richtige Mehrwert erschließt sich jetzt nicht kurzfristig. Und mit den rasanten KI-Entwicklungen hat man jetzt auch die Möglichkeit, physische Welten zu simulieren, in denen das Training dieser Robotermodelle viel, viel schneller abläuft, sodass wir in der Robotik jetzt auch nochmal einen massiven Sprung in der technologischen Entwicklung sehen. Ist Robotik ein Thema, was euch aktiv umtreibt?
Jein, also es kommt darauf an, also Robotik ist ja auch nicht Robotik, es gibt dann so etwas wie Industrieroboter oder OP-Roboter, ne? Das ist so eine Welt, sag ich mal, die nutzen wir und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das zur Spitzenmedizin einfach mit dazugehört, damit kann man eben Medizin bringen, die man in der Vergangenheit in der Form nicht erbringen konnte ohne diese Unterstützung und dann gibt es ja bis hin zu eben diesen ganz klassischen kleinen Robotern, die so durch die Gegend gehen, die Lumos oder wie sie alle heißen, die dann im Grunde genommen programmiert werden mussten und dafür musste man Anwendungsfälle finden und da, ich hatte ja vorhin gesagt, DevOps letzten Endes, Produktmanagement, das war Produktmanagement, was dafür notwendig war. Entweder man hatte eine kluge Idee und einen klugen Use Case und kriegt den gut umgesetzt oder eben auch nicht. Also es ist halt auch immer die Frage des Use Cases. Wir hatten beispielsweise in der Vergangenheit auch Projekte mit so kleinen Robotern und das Ziel war, die so als Leitsystem, als Lotsen durchs Krankenhaus zu schicken, sodass man die fragen kann, wie komme ich euch da und da an, folgen Sie mir und dann geht der vor, holt einen Fahrstuhl und so weiter und so fort. Ne? Das Ganze war aber derart aufwendig und hat nicht gut skaliert. Irgendwann haben wir es verworfen auch, weil einfach andere Dinge eine höhere Priorität hatten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ganze nochmal an Fahrt aufnimmt. Also Robotik in per se, ich glaube, wird ein wichtiges Thema bleiben, also die OP-Roboter auf jeden Fall. Dann gibt es ja auch so Sachen wie beispielsweise Versorgungsroboter oder ähnliches. Das ist nochmal ein ganz wichtiges Feld. Aber das ist so ein General-Purpose-Roboter, würde ich mal nennen, so dem man alles Mögliche fragen kann, der alles weiß und irgendwie auf dem Gelände rumrennt, ist vielleicht noch ein weiter Weg hin. Dann sind es auch vielleicht auch niederschwelligere Lösungen, wie beispielsweise Stehlen mit einem Avatar, den man dann auch fragen kann. Ich glaube, das ist einfacher zu generieren, letztlich über so ein beispielsweise Leitsystem als ein Roboter, der dann doch mit sehr viel Umgebungsvariablen umgehen muss. Auch wenn, du sagst es ja, die Möglichkeit des Lernens natürlich massiv zunimmt, aber da hat man auch so ein bisschen das Thema wie beim autonomen Fahren, komplexe Umgebungsbedingungen, ne?
Ja, das ist so. Und wenn du jetzt so die nächsten 3 bis 5 Jahre in die Zukunft schaust, was ist so das KI-Projekt, auf das du dich persönlich am meisten freust?
Also ich freue mich wirklich, wenn wir es geschafft und umgesetzt haben, dass wir allen Medizinerinnen und Medizinern auf dem Mobilgerät zur Verfügung stellen können, ein Chatbot, LLM-basiert, zusammen mit den Patientendaten. So, also wo wir hinbekommen, also das LLM-Modell, letzten Endes auch das Weltwissen in Form von aktuellsten Leitlinien und dergleichen oder Papers, zusammen mit den Patientendaten und zwar in einer Art und Weise, dass es eben auch rechtlich und juristisch einfach ohne Probleme möglich ist, weil beispielsweise Mediziner entsprechend auch geschult sind, wissen, wie das Ding funktioniert, wo die Risiken sind, aber das einfach auch nutzen können. Und ich glaube, das würde wahrgenommen werden als ganz großer Vorteil und ich meine, man kann jetzt das Ganze totschweigen, aber ich bin mir sicher, dass Medizinerinnen und Mediziner auch heute schon solche Modelle nutzen letztlich. Vielleicht anonymisieren, hoffentlich anonymisieren die Patientendaten, aber ich mache mir da nichts vor. Ich denke, das passiert heute auch schon. Ne?
Ja, ich glaube, Open Evidence aus den USA ist da ja auch so ein krasses Beispiel, wie extrem sich das in kürzester Zeit durchgesetzt hat. Ich glaube, mittlerweile 40% aller US-Ärzte nutzen Open Evidence. Klar, da auch mit einem anderen Modell möglich, über Werbung finanziert, was jetzt nicht so vielleicht möglich wäre in dem Bereich. Und ich habe tatsächlich aber auch schon von den ersten deutschen Ärzten gehört, dass sie Open Evidence ganz aktiv während ihres Berufslebens nutzen.
Interessant, muss ich mir mal anschauen. Ja.
Also ich glaube, deine Hypothese, dass sozusagen auf jeden Fall die Nachfrage und die Wertschöpfung da ist, absolut korrekt.
Wer kennt das auch nicht aus dem privaten Lebensumfeld einfach? Man nutzt das ja für alles Mögliche mittlerweile einfach auch. Und die Ergebnisse, die sprechen da vielfach für sich.
Ne? Ja. Jetzt, wenn du so aus all euren Learnings vielleicht nochmal so ein bisschen reflektierst und konsolidierst, die meisten Kliniken auch, die hier zuhören, die sind da wahrscheinlich noch nicht so weit wie das UKSH. Was sind so die Top-Learnings, die du anderen Krankenhäusern mitgeben würdest in ihrem Weg in so einer KI-Strategie?
Also auf die Schnelle würde ich sagen, fallen mir da jetzt so 3 Sachen ein. Das eine, das ist People Management. Das heißt, das ist ganz stark eine veränderte Rolle auch letztlich der IT, die zum Tragen kommen muss. Und das muss man auch aktiv managen und aktiv voranbringen. Das ist multidimensional zu betrachten, wie das so typisch ist. Ne? So bei einer Transformation, das ist also erstmal eine IT-Transformation zumindest bei uns gewesen und dann letzten Endes die digitale Transformation oder die digitale Transformation hatte die Voraussetzung der IT-Transformation. Dann das Thema der Daten und Prozesse, die man nicht aus dem Blick verlieren sollte. Und das hatte ich vorhin ja auch schon mal, das Thema, also man braucht einen sauberen Keller, bevor man damit starten kann. Also man wird niemals Akzeptanz finden und man wird auch gar nicht die Zeit dafür finden, wenn ständig irgendwie Netzwerk ausfällt, KISS ausfällt oder was auch immer. Das heißt, da muss man die Stabilität reinbekommen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man den Freiheitsgrad hat, überhaupt innovativ sein zu können. Und das muss man sein, wenn man KI-Themen angehen will.
Dann erstmal ganz lieben Dank da nochmal für deine Insights. Und zum Schluss hätte ich ja nochmal eine andere Frage und zwar ein bisschen das Thema Vertrauen in KI. Das ist was mir immer wieder begegnet, egal ob in Gesprächen mit Kliniken, auf Kongressen, wo auch immer. So, wir haben eigentlich eine sehr emotionale Vertrauensfrage in Teilen um das ganze Thema künstliche Intelligenz. Wie ist da so deine Perspektive drauf? Ist das vielleicht eine der Kernherausforderungen, jetzt auch um die Adaption richtig in die Breite zu kriegen?
Das denke ich schon. Also, wenn ich das mal so rekapituliere, würde ich sagen, also dadurch, dass wir alle auch im privaten Umfeld oder ich sag mal, die viele von uns das im privaten Umfeld auch schon nutzen, erleben wir die Ergebnisse und sehen, was da passiert und sehen auch die Fortschritte. Und ich glaube, dass auf der Basis auch eine ganze Menge Vertrauen faktisch schon entsteht, was wir gar nicht selbst beeinflussen, sondern was einfach durch das Umfeld im Allgemeinen ja heute schon generiert wird. Ob das gut ist, dieses Vertrauen, ist die nächste Frage, weil gerade in einem Krankenhaus ist es ja so, wenn man dort etwas KI-basiertes zur Verfügung stellt, was nicht nur ein Algorithmus ist, sondern auf Daten basiert letztlich, die dann im Einzelfall auch bewertet werden, dann stellt sich die Frage, ob die Qualität und das Outcome wirklich das Gleiche ist, wirklich vergleichbar. vergleichbar ist mit dem, was man im privaten Alltag erlebt. Ne? Und dann kann das schon wieder brechen. Also gilt eben auch, dass man diese Sachen gut begleitet, weil wenn das Vertrauen erstmal verloren ist in so einen Dienst, den man zur Verfügung stellt, dann ist der tot quasi. Ne? Der wird sich auch, glaube ich, so schnell nicht mehr irgendwie wieder nutzbar machen lassen. Ne? Das ist dann, da kann man einmal feuern und dann ist aber auch vorbei.
Ja.
Ne?
Ja. Wahrscheinlich wird es dann zum Schluss auch so sein, dass eigentlich diese Vertrauensfrage eher wieder dienstbezogen ist, weil es ja nicht die eine KI gibt, sondern es eigentlich wieder eine ganz starke Prozess- und Umsetzungsfrage im Teil ist.
Gell? Und das wiederum ist Teil des Kompetenzaufbaus, ne? Also es zu verstehen, dass KI nicht KI ist, sondern diese auch unterschiedlich gut sein kann.
Ja. Und ich glaube auch, und das sind wir auch wieder bei Kompetenz und Verständnis, eigentlich zum Schluss, Vertrauen ist ein sehr emotional besetztes Thema. Vielleicht muss man manchmal auch einen Schritt zurückgehen und sagen, ich habe ja halt ein System, das ist einfach in seiner Natur nicht deterministisch, sondern halt eher stochastisch. Mhm. Und da muss ich einfach ganz sachlich mit leben und umgehen. Und wenn ich das verstehe, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so eine Frage von, kann ich aber dem Ergebnis vertrauen, sondern wie interpretiere ich das Ergebnis?
Absolut.
Ja, zum Schluss kann ich auch aus einer ChatGPT-Abfrage, wovon 5 Sachen 2 falsch sind, wenn ich das richtig verstehe, trotzdem mir eine Stunde Arbeit sparen mit den anderen 3 Punkten.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und du hast es vorhin auch schon mal angeschnitten, das ist es ja, also man kriegt überall mindestens mittelmäßige Ergebnisse hin und wenn man selber kompetent in dem Thema ist, dann kann man erstklassige Ergebnisse mit damit in kürzester Zeit hinbekommen. Ne? Und das ist das Entscheidende, dass man die Ergebnisse, die muss man vertreten können einfach auch, ne? Wenn man sie nutzen will. Ansonsten ist das einfach nur bla und blub. Ne? Und wenn das der Weg wäre, dann wär das ein Weg wirklich in eine Situation, die, glaube ich, ganz schwierig werden würde. Ne? Weil das überall so ein Pseudowissen wäre und Pseudokompetenz scheinbar gut, aber in Wirklichkeit wahrscheinlich an kritischen Stellen dann eben doch nicht mehr. Ne?
Ja. Wobei man davon ja auch auf LinkedIn und Co. gerade so ein bisschen überrannt wird.
Naja, ich weiß nicht, die ganzen Social-Media-Beiträge sind da mittlerweile vermutlich so ein Großteil davon rein KI-basiert, vermute ich. Meine These.
Fühlt sich so an.
Ja, glaube ich schon. Also man hat das anfangs ja auch noch erkannt, also so ein ChatGPT-Artikel, es ist wichtig zu verstehen, so abschließend das und so weiter und so fort, man muss sofort das Ding kommt von ChatGPT. Ja. Ist mittlerweile auch nicht mehr so, aber das war mal so. Mhm.
Cool, Rudi, damit wären wir auch am Ende angekommen. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Super. Ich fand es wahnsinnig interessant. Und dann wünsche ich dir eine gute Heimreise und bis ganz bald hoffentlich wieder.
Dankeschön. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!